Also der mit dem Profi, das stelle ich noch ein bisschen in Frage. Aber es ist sicher so, dass ich einiges erlebt habe mit dem ganzen Thema und das hat mich auch motiviert, mit Ines zusammen die Input-Serie zu haben. Und ich wäre auch schon froh gewesen, dass ich im Voraus so gewisse Sachen schon gewusst hätte, dann hätte ich nicht so ein riesen Gmuddelmuddel gehabt, wo ich jetzt mit drin gesteckt bin, weil ich denke, bei dem ganzen Thema Vergebung, da machen wir vieles, in vielem innen haben wir ein riesen Durcheinander. Heute geht es um den Aspekt Vergebung gegenüber meinem Mitmensch. Und das ist ein Teilaspekt und ihr werdet alle nicht lange brauchen und euch fragen, ja, wieso fange ich mit Vergebung gegenüber dem Mitmensch an, nicht mit der Vergebung, die Gott uns anbietet. Aber das hat einen Grund, den ich erst nächsten Sonntag auflösen werde, dass ich mit dem Thema von heute anfangen will, weil da hat es einen ganz wichtigen Aspekt drin, der auch ganz wichtig ist, um überhaupt nach einer Vergebung von Gott her zu verstehen. Also es ist so, dass heute kann sein, wenn du im Stegenhaus drauf gehst, dass irgendjemand eine Bemerkung zu dir macht und dich das kränkt, verletzt. Auch wenn das vielleicht eine witzige Bemerkung ist, aber es verletzt dich. Und du wirst so ein Opfer von dieser Aussage, von dieser Verletzung. Oder mit einer witzigen Aussage komme ich auch als Täter in Frage. Also es kann auch sein, dass du es gar nicht bis zum Stegenhaus schaffst und dir irgendjemand eine Bemerkung gegenüber macht, die dich verletzt, wo jemand Täter wird. Täter und Opfer sind ganz starke Worte. Und die werde ich aber trotzdem immer wieder brauchen, weil auch bei sogenannten kleinen Sachen, und das stört mich irgendwie, zu unterscheiden zwischen klein und gross. Einerseits für unser Empfinden stimmt, ich glaube aber vor allem, dass bei Gott die kleinen und grossen Sachen nicht so ein unterschiedliches Gewicht haben, weil bei Gott ist es auch schon eine grosse Sache, wenn wir noch meinen, das ist etwas Kleines, weil unsere Beziehungen schlussendlich gestört sind, wenn da etwas Unvergebnis zwischeneinander steht. Bei diesem ganzen Thema Vergebung ist auch Verletzen ein wichtiges Stichwort. Und Verletzen hat ja oft mit dem zu tun, dass der andere irgendetwas Falsches gesagt hat oder etwas Falsches gemacht hat. Das meinen wir zumindest. Zu richtig und falsch und dem Durcheinander, das wir hier über die haben, komme ich nachher gerade noch. Und ich würde auch ganz bewusst, ganz stark trennen zwischen der Vergebung, die mich betrifft, und der Versöhnung, wo auch der Täter mit reinkommt. Die Versöhnung, die schauen wir mal im März dann noch näher an. Jetzt geht es um die Vergebung. Und ich habe auch eine Grafik gemacht, wo eben auch darauf schon klar wird, Jesus ist meine Quelle von der Vergebung. Und da geht es um mich und um meinen Mitmensch. Und da dazwischen habe ich auch eine Verbindung zu Jesus, eine Beziehung und eine Beziehung zu meinem Mitmensch. Und ob jetzt der Mitmensch eine Verbindung zu Jesus hat oder nicht, kommt für die Vergebung nicht darauf an. Und wenn jetzt da so das Ich da steht, dann darfst du dich da drinnen sehen, dich angesprochen fühlen, auch wenn ich von Ich rede, weil ich will nicht ständig von Du reden. Es geht um Vergebung und das betrifft jeden Einzelnen von uns. Das betrifft dich, das betrifft mich. Um zurückzukommen zu dem, wegen richtig und falsch. Also Vergebung hat sehr wenig mit richtig und falsch zu tun. Auch wenn wir das etwa ein bisschen ein Durcheinander machen. Ein Beispiel von meinem Arbeitsplatz, wo ich zuständig bin, dass ein paar Dutzend Computer möglichst problemlos laufen. Da kommt Max ins Büro und sagt, was hast du gemacht? Mein Programm läuft nicht mehr so schnell, wie es sollte. Was ist da los? Und der Mitarbeiter, der ist bekannt, dass er eigentlich Fehler, wenn etwas nicht rund läuft, wenn Fehler immer außerhalb von sich zuerst sucht, auch wenn er schon 50 ist, das kommt eben gar nicht aufs Alter drauf an. Er sucht es zuerst außerhalb von sich. Und wenn wir dem ein bisschen angehen, ist es dann so, dass er etwa die merkt er und findet heraus, dass das Problem in seinem Programm inne ist, dass er da irgendetwas Falsches gemacht hat. Etwa stellt sich auch heraus, dass eine Umstellung oder irgendetwas von meiner Seite her die Ursache ist. Oder es ist nochmal ein anderer Grund. Also da kann man in diesem Beispiel im Nachhinein ziemlich gut sagen, was ist richtig, was ist falsch, also wer ist richtig gewesen, wer ist falsch gewesen. Aber es kommt schon gar nicht mehr darauf an. Weil die Verletzung ist ja zu dem Zeitpunkt schon längstens passiert. Die Verletzung passiert dort, wo er kommt und sagt, was hast du gemacht? Und meistens kommt es ja nicht mit diesem Wort, sondern es kommt noch ein bisschen gesteigert, was hast du schon wieder gemacht? Und ich denke, dass jeder von uns so Situationen aus dem Alltag heraus kennt, so sogenannte eben kleine Sachen. Aber in diesem Beispiel sehen wir, die Verletzung die passiert aber schon weit vorne. Und wenn ich jetzt das einfach auf der Seite lasse und da nicht reflektiere, dann steht da etwas dazwischen, ist noch nicht tragisch. Es ist wie ein kleines Pflänzchen, wenn ich das lasse und das wächst, wird es einfach immer grösser, bis man eben richtiges Unkraut wuchert. Es prägt die Beziehung, es bestimmt in diesem Verhältnis, eben jetzt gerade zum Beispiel beim Arbeitsplatz. Und so, eben in gewissen Beispielen kann man noch richtig und falsch irgendwo einordnen, aber die Verletzung ist schon passiert. Und es gibt andere Beispiele, wo man mit richtig und falsch noch viel weniger weit kommt. Wenn wir uns zum Beispiel regelmässig so 5-6 Leute treffen für irgendeine Arbeitsgruppe oder was auch immer und das Thema Pünktlichkeit, das lässt sich nicht mit richtig und falsch lösen. Der eine ist Pünktlichkeit wichtig und die anderen finden das einengend. Das sind Medientypen, die so richtig freiheitsliebend sind, die brauchen Luft. Und wenn man da sagt, ja, wäre es nicht etwas, wenn du ein bisschen pünktlicher wärst, die fühlen sich grauenhaft eingeschränkt. Und wenn man jetzt hier loslegen mit richtig und falsch, dann wird es wirklich schwierig. Und doch ist es gut, wenn man gemeinsam einen Nenner findet. Aber ich denke nicht auf der Basis von richtig und falsch. Und in diesem Beispiel sehen wir auch, wir kommen mit verschiedenen Persönlichkeiten in so etwas hin. Wir haben verschiedene Ansichten, wir haben verschiedene Werte. Das richtig und falsch, das ist von so vielem geprägt, dass man das gar nicht so gut unterscheiden kann. Und in diesem Beispiel geht es darum, dass man irgendeine gemeinsame Sicht entwickelt und der eine sich überlegt, ja, wie ist das, wenn so 5-6 andere immer auf mich warten müssen oder ich dann später reinkomme und störe, ist das die Idee? Und der Pünktlichkeit so definiert, dass er 10 Minuten vorher, vor mir abgemacht hat, muss dort sein, der darf auch überlegen, wie bringen wir das gemeinsam an, dass man ein gemeinsames Miteinander findet von den verschiedenen Persönlichkeiten, von den Andersartigkeiten, die etwa die vom anderen nerven, aber eigentlich die Ergänzung ist von mir. Und in diesem Prozess, da ist sicher auch Vergebung angesagt, und wenn man gemeinsame Sicht hat, wird es vereinzelt immer noch wieder vorkommen, dass auch da Vergebung angesagt ist in so etwas sogenannt Kleinem. Also mit richtig und falsch, das nur auf das, also da Vergebung mit dem in Zusammenhang zu bringen, wird schwierig. Wenn man das würde und denkt, ja, der andere ist eindeutig falsch gewesen, und ja, das habe ich auch schon genug erlebt, für mich ist es eindeutig falsch, total daneben. Aber wenn ich dann angehen und darauf warten, dass der andere das einsieht, dann habe ich die Situation, dass es passieren kann, dass ich ein Leben lang warte. Weil der andere realisiert es vielleicht mit einmal. Oder was auch immer. Aber es kann sein, dass man dann wirklich ein Leben lang darauf wartet. Und leider gibt es solche Beispiele. Und das schadet eigentlich weniger mit meinem Mitmensch wie mir selber. Weil ich trage da eine Last herum. Ich bin da nicht frei gegenüber Mitmenschen und bin auch nicht frei gegen Gott gegenüber. Das belastet, auch wenn man das vielleicht nicht so bewusst wahrnimmt. Also Vergebung ist unabhängig von meinem Mitmensch, wie er reagiert oder was auch immer. Vergebung ist etwas, was mich betrifft, unabhängig vom Täter. Dann, Vergebung hat auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Da werden wohl einige staunen über diese Formulierung. Aber wenn man Gerechtigkeit definiert mit Ausgleich, dass Vergebung dort geschieht, wo irgendwo ein Ausgleich wieder Gerechtigkeit herrscht. Also wir denken schnell mal, Vergebung ist dort möglich, wo wieder Gerechtigkeit irgendwo rum ist. Das ist bei uns total tief drin. Aber wenn wir die Gerechtigkeit definieren mit dem, dass das irgendwie wieder einen Ausgleich gibt, dann wird es ganz schwierig, weil auch ich selber, wir selber sind ungerechtfertigt gerecht gesprochen von Jesus. Da können wir auch ganz viel dazu sagen und der Kern ist eigentlich, dass Jesus am Kreuz Gerechtigkeit wirklich neu definiert hat. Und darin steckt ein riesiges Geheimnis, also da steckt ganz viel drin. Jesus hat Gerechtigkeit wirklich neu definiert am Kreuz. Es geht nicht um Ausgleich. Oder auch, es gibt keine Gerechtigkeit im Sinne von Ausgleich in einem zerbrochenen Leben. Das zerbrochene Leben ist zerbrochen. Es gibt mit Jesus Heilung, aber es ist nicht so, dass das Zerbrochene einfach spurlos irgendwo sich in Luft auflöst. Das gibt es nicht. Ein weiterer Teil, oder eigentlich wäre das ein ganzer Inputwert vom Thema her, ist auch, mir selber zu vergeben. Aber ich erwähne das nur am Rand und Dines wird es in zwei Wochen auch nochmal am Rand erwähnen. Mir wird es wohl nicht. Aber ich möchte dazu ein Zitat bringen.
Es ist am schwersten, sich selbst zu lieben und zu vergeben.
Also da kommt schon einiges über, also mich selber zu lieben oder auch dann eben mir selber zu vergeben, das hat es in sich. Und ich möchte nur den Gedanken dazu erwähnen, einen Weg dazu, mich selber zu lieben, mir selber zu vergeben, ist sicher, wenn wir uns bewusst werden, bewusst machen, was für eine Sicht Gott über uns hat. Wie sieht Gott mich? Ich bin sein Ebenbild, sein geliebtes Kind. Ich bin wertvoll. Und so da wirklich dazu zu kommen, auch zu lernen, mir selber zu vergeben. Ich habe das selber vergeben symbolisiert mit dem viel ums Ich herum. Aber heute wollen wir eben mehr darauf schauen. Da geht es um den Mitmensch. Also Vergebung ist da gesagt, als ich verletzt worden bin, wo mir Unrecht angetan worden ist. Die Bibel nennt das auch, wo an mir gesündigt worden ist. Das kann eben, wie gesagt, irgendeine Bemerkung sein im Stegenhaus. Es kann aber auch etwas Grösseres sein im Sinne von, wo ich ungerecht behandelt wird, das über eine längere Zeit über, gerade im Arbeitsplatz, Arbeitsumfeld gibt es da vielseitige Möglichkeiten. Oder es ist etwas Grösseres, etwas Grosses, ein grosses Unrecht geschehen, ein grobes Unrecht, eine grobe Verletzung, bis hin, die ganze Palette, bis hin zu Missbrauch. Sagt das dann religiöser Missbrauch, emotionaler Missbrauch, körperlicher Missbrauch, das sind dann die ganz grossen Sachen. Und spannend ist ja auch das, wenn so etwas Kleines ist, wie der Max im Büro, das schaffe ich irgendwie, oder ich meine es wenigstens noch, aus mir selber raus. Und je grösser die ganze Sache wird, je mehr wird man bewusst und klar, das schaffe ich aus mir selber raus nicht, sondern da brauche ich Jesus. Und es ist interessant, wie in der Psychologie die genau an diesem Punkt ansteht. Wenn es um grobe, grosse Sachen geht, fehlt da die Vergebung, weil sie die Vergebung von Jesus nicht kennen. Es ist auch nochmal so zurückzukommen zu richtig und falsch. Ich habe bewusst gesagt, meistens hat Vergebung nichts mit richtig und falsch zu tun. Meistens. Es gibt natürlich ganz klare Ausnahmen. Ein Kindsmissbrauch ist immer falsch, der ist immer böse. Also, dass das nicht falsch verstanden wird, es ist aber meistens, hat Vergebung nichts mit richtig und falsch zu tun. Und wir haben die Tendenz, viel zu früh zu meinen, das ist jetzt eindeutig falsch vom anderen, weil der nicht meine Sicht hat oder es nicht gleich sieht wie ich. Also, es gibt da ganz viele Beispiele, wo überall meine Vergebung gefordert, gefragt ist, meine Bereitschaft auch zum Vergeben. Und um meinem Mitmenschen zu vergeben, das ist mal etwas, was ich im stillen Kämmerchen machen darf oder soll machen. Es gehört dorthin, in der Beziehung auch zu Gott. und ist eben losgelöst vom Täter. Was aber braucht, vor allem je grösser die Sache ist, ist eine uneingeschränkte Anklage. Das mag vielleicht jetzt auch erstaunen, aber die eingeschränkte Anklage kennen wir alle bestens. Und zwar so in der Form, ja, er hat es ja nicht so gemeint. Ja, er ist ja sonst so ein Guter. Ja, er ist ja auch gläubig. Ja, und wenn du seinen Hintergrund anschaust, ja, er hätte es nicht besser können. Also wir kennen solche Entschuldigungen en masse und das sind alles eingeschränkte also Anklagen oder eben Entschuldigungen, die wir dann bringen. Und interessant wird da, wie Gott das sieht.
Wer den Schuldigen gerecht spricht und den Gerechten schuldig, die sind beide dem Herrn ein Gräuel.
Also Gott benennt das ganz klar. Und die Anklage, das ist nichts anderes wie ein Benennen. Es geht nicht um ein Richten. Es ist kein Richten, eine Anklage. Sondern die Anklage ist zu benennen, was passiert ist. Wo bin ich verletzt worden? Wo ist mir ein Unrecht angetan worden? Wo ist ein anderer schuldig geworden an mir? Wie habe ich das erlebt? Wie habe ich das empfunden? Und wenn ich das klar benenne, dann kann ich auch klar für diese Sachen vergeben. Dann ist eine konkrete Vergebung auch möglich. Jetzt ist es so, dass je nachdem, was aber ist, die Vergebung ja, schwierig ist, dass ich am Anfang vielleicht gar nicht dazu bereit bin, nicht fähig bin, zu vergeben. Da dürfen wir schon bereits in dieser Phase wirklich Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, dass er uns hilft, so weit zu kommen, dass wir wirklich können vergeben können. Und nicht da irgendetwas festheben. Und das in Anspruch nehmen, wo Johannes der Täufer gesehen hat.
Am Tag darauf sieht er, Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und er sagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt.
Also das dürfen die Anspruch nehmen, dass Jesus nicht nur meine Sünde weggetragen hat, meine Schuld, sondern auch die vom anderen. Und da, dass wir da wirklich dürfen, mit Gottes Hilfe parat werden, zu vergeben. Und die Schuld, die Sünde, Jesus zu überlassen. Und wenn es eben eine grössere Sache ist, etwas, ein grösseres Unrecht, eine riesige Verletzung oder eben selbst auch Missbrauch, dann ist es ganz klar, dass Vergessen nicht irgendeine einzelne Sache ist, ein Moment, sondern das ist ein Prozess. Ein Prozess, wo über längere Zeit auch geht. Und auch die Vergebung selber wird dann eindeutig eine bewusste, willentliche Entscheidung und hat nichts mit einem emotionalen Entscheid oder Schritt zu tun. Weil Gefühle, die hinken hinterdrein, meistens sehr weit hinken hinterdrein. Und da braucht es eben Zeit. Und es ist nichts anderes wie normal, dass dann wieder so Gedanken kommen, und es war doch falsch gewesen, was der andere gemacht hat oder gesagt hat, es war nicht richtig gewesen. Dann merken wir, die Gefühle, die kommen immer wieder. Und da ist es gut, wenn wir vergeben haben, dass wir an dem auch festheben, ich habe die Tat, was immer war, vergeben. Aber es ist so, dass die Gefühle noch hinterdrein hängen. Ich muss nicht für das Gleiche x-mal immer wieder vergeben, wo ich es schon da habe, sondern ich darf es in Anspruch nehmen, ich habe vergeben. Und Gefühle, die brauchen eine gewisse Zeit zum Nachkommen und die kommen auch nach mit Gottes Hilfe. Gott kümmert sich darum, auch wenn wir eben verschiedenste Gefühle noch haben.
Rächt euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben.
Also das auch in Anspruch nehmen, was da im Römerbrief steht, dass wir nicht selber einen Ausgleich schaffen wollen, ein anderes Wort für Ausgleich ist dann aber Rache, sondern dass wirklich Gott überlässt und wenn unsere Gefühle auch noch hinterher hinken. Und an dem festheben, wenn ich vergeben habe, dann habe ich auch vergeben. Und ganz wichtig ist, durchs Vergeben wird die Tat als solches überhaupt nicht anders. Die Tat bleibt so, wie sie war. Und interessant habe ich gefunden, als ich im Neuen Testament geschaut habe, was das Wort Vergeben heisst, also weil ein Wort, das da gebraucht wird und wiederum, was dann für ein Wort gebraucht wird, um das Wort Vergebung auf Deutsch zu übersetzen, habe ich da gelesen, Gnade schenken, Gnade verschenken. Und ich übersetze für mich gern das Wort Gnade eigentlich ziemlich immer mit dem Wort ein unverdientes Geschenk. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Und wenn ich jetzt das hier kombiniere, geht es darum, ein unverdientes Geschenk verschenken. Und ich finde das ein guter Ausdruck. Einerseits ein unverdientes Geschenk. Der Täter hat die Vergebung nicht verdient. Es ist ein Geschenk. Und in dieser Situation kostet es mich viel, ein Geschenk zu verschenken. Da bringt ein bisschen über, was Vergebung heisst. Und wenn wir da Gnade drin auch sehen, also Gnade schenken, dann kommen wir auf das wieder, was Ines vor 2 Wochen gebracht hat, dass bei Gott die Gnade unerschöpflich ist. Wenn ich zu ihm umkehre, dann kann ich die Gnade nicht ausschöpfen, die ist unerschöpflich bei Gott. Und genau um das geht es, die Gnade, die ich selber auch erlebt habe, dürfen weiterzugeben, auch wenn es eben je nachdem gar nicht einfach ist. Und dann gibt es in diesem ganzen Vergebungsprozess gibt's noch einen Tipp, respektive ein Geheimnis. Tipp ist viel ein schwacher Ausdruck, habe ich gemerkt. Das ist wirklich ein riesiges Geheimnis, was es in dem innen gibt. Und zwar, das Geheimnis ist, die Person zu segnen. Die Person zu segnen, auch schon dann, wenn ich noch gar nicht wirklich vergeben kann, wo ich noch total Mühe habe zu vergeben, oder die Person zu segnen, wenn mein Herz zu meinem Selbstschutz auch noch zu ist, wo auch das Unrecht noch andauert, in dieser Situation die Person zu segnen, und zwar täglich. Das ist ein riesiges Geheimnis, oder ich würde es noch stärker formulieren, das kann auch zu einer Überlebensstrategie werden. Und das Gewaltige darin ist, die Kraft von Gott zu erleben. Das ist etwas Enormes, habe ich selber dürfen erleben. Und darum kann ich das so auch sagen, dass das eben ein Geheimnis ist, dass das eine Überlebensstrategie auch ist. Und in dem Ganzen innen, Jesus zu fragen, wie siehst du die Person? Wie siehst du den Täter? Das ist sehr spannend. Also, wir haben die Herausforderung, Mitmensch immer wieder zu vergeben, zigmal zu vergeben. Nicht für die gleiche Sache, aber wenn wieder Neues dazukommt, wieder von Neuem zu vergeben. Und dann ist es ja so, dass ich nicht nur einen Mitmensch habe, ich habe viele Mitmenschen und da habe ich viele Möglichkeiten, immer wieder zu vergeben. Es geht nicht darum, 7-mal zu vergeben oder 70-mal, sondern immer wieder. Und das Ganze nenne ich für mich das Grundmuster der Vergebung. Und ich euch einlade, in den nächsten 3 Wochen mal mit dem intensiv auch umzugehen und euch auch zu fragen, wo beißt es mich? Es ist nicht immer so ganz einfach. Und in 3 Wochen werde ich auf das nochmal zurückkommen, auf das Grundmuster. Und ich möchte das Grundmuster nochmal zusammenfassen. Es sind 7 Punkte, die findet ihr auch auf dem Sonntagszettel. Sie sind dort nicht so schön durchnummeriert und 1 Punkt fehlt auf dem Sonntagszettel. Also das Erste ist mal, Vergehen ist unabhängig vom Täter. Der Täter ist nicht involviert. Das ist sehr gut möglich und oft so, dass der Täter nicht mal etwas schnallt, wenn es aber mehr verbal ist oder mehr vom Verhalten her irgendetwas ist. Und der Täter muss sich nicht entschuldigen. Vergebung ist unabhängig vom Täter. Das Zweite ist, Vergebung hat sehr wenig mit richtig und falsch zu tun. Es geht nicht um richtig und falsch. Das Dritte ist, das ist das, was nicht auf dem Sonntagszettel steht, ist, dass die Vergebung nichts mit Gerechtigkeit im Sinne von Ausgleich zu tun hat. Das Vierte ist, dass für etwas Grösseres eine uneingeschränkte Anklage unbedingt nötig ist. Aber eigentlich ist das immer gut, klar zu benennen, was war in Beziehung vor Gott, das klar zu benennen, was, für was dass ich dann schlussendlich auch vergeben kann und zu tun vergeben mit Gottes Hilfe. Und das Fünfte ist, die Vergebung ist meine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung von mir, das unverdientes Geschenk zu verschenken. Ich entscheide mich, das Unrecht, die Verletzung, die Schuld zu vergeben. Und das Sechste ist, je happiger das Ganze, das ich vergib, ist, umso mehr ist es eben ein Prozess einerseits und umso mehr ist es auch gut, wenn ich Hilfe von anderen annehme. Weil es ist so, wenn ich mitten im Sumpf stecke, ist es unmöglich, mich selber aus dem Sumpf rauszuziehen. Und darum ist es gut, da auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und das Siebte ist eben das Geheimnis, die Person, den Täter zu segnen, täglich, und Jesus zu fragen, ja, wie er die Person sieht. Das ist wirklich ein Geheimnis, wo sich so ein ganzer Prozess, der auch schwierig ist, eigentlich lohnt, um das Geheimnis zu entdecken, um das Geheimnis zu erleben. Das ist wirklich etwas ganz Gewaltiges, obwohl man das, was in dem ganzen Zusammenhang ist, das will man nie erleben, will ich auch nie mehr erleben, wie ich, was ich schon erlebt habe. Das ist ganz normal, aber das Geheimnis, das ist ganz kostbar. Und die Auswirkung vom Ganzen, wenn ich so vergib, ist, dass ich in Freiheit hinkomme. Freiheit gegenüber dem Mitmensch, einerseits, also dem Täter auch gegenüber, dass das mit der Zeit auch möglich ist, dem wieder zu begegnen. Das heisst nicht, dass er wieder irgendwie mein Freund muss werden oder so etwas, aber dass einfach schon nur eine Begegnung möglich ist. Das ist die Auswirkung von der Vergebung. Wenn ich nicht vergib, dann ist das undenkbar, so jemandem wieder zu begegnen. Da in eine Freiheit einzukommen, das ist eine Auswirkung. Und nicht nur dem einzelnen Mitmenschen, sondern all den Mitmenschen, die mich an den Täter daran erinnern, die eine Ähnlichkeit haben oder was auch immer. Also eine Freiheit gegenüber Mitmenschen zu bekommen. Und die Auswirkung ist auch, dass ganz klar, dass ich auch eine Freiheit in der Beziehung zu Gott wieder überkomme, dass das aber nicht mich insgesamt belastet, weil Unvergebnis, das belastet mich vollumfänglich. Und ich glaube, die Freiheit, die hat auch ein Paulus gekannt, wenn er den Epheser geschrieben hat und ja, den Satz auch geschrieben hat. Der Paulus hat die Freiheit gekannt und der Vers, wo wir am Anfang gehört haben und da auch nochmal gesehen, der Vers hat für Paulus sicher nicht ein Muss drin. Je nach Empfinden von uns sehen wir da drin ein Muss. Ich denke, Paulus hat da die Freiheit drin gesehen und ich sehe da auch eine Freiheit drin. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Amen.